Dann haben sich alle schlauen Leute hingesetzt, wir haben Konzepte geschrieben, wir haben Maßnahmen geschrieben und. Das ist jetzt alles irgendwie sozusagen in Sack und Tüten. Das Management kann jetzt einen Haken hintersetzen sozusagen und jetzt geht es aber um das große Brett der Umsetzung. Und da kommen wir nämlich ins Spiel, weil ohne Pflege geht es nicht.
Willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft gestalten, unserem Podcast über Planetary Health. Wie immer hosten diesen Podcast Hanna und ich, Marisha.
Und heute geht es eigentlich um zwei Themen. Wir gucken uns das Gesundheitssystem genauer an, um zu schauen, wie wir das so transformieren können, dass es unserer Gesundheit eigentlich auch dient und uns nicht krank macht. Also es wird unter anderem darum gehen, wie wir Emissionen im Gesundheitssektor reduzieren können.
Und das zweite Thema ist die Pflege. Denn wir sprechen heute mit zwei Menschen, die beide aus der Pflege kommen und zeigen, wie transformatives Handeln in der beruflichen Rolle geht. Ja, wir sitzen hier heute mit Laura Marie Strützke und Kevin Galuschka. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wollt ihr euch beide einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Laura Marie Strützke. Ich arbeite im Evangelischen Krankenhaus Hubertus, dort jetzt schon seit, ich glaube, 14 Jahren sogar auf der Intensivstation. Und seit 6 Jahren setze ich mich parallel dazu auch noch in einer Stabsstelle für das Klimamanagement ein. Also das heißt, dass ich versuche, das Krankenhaus ein wenig klimafreundlicher zu gestalten und auch, dass sozusagen die Anpassung an die Klimaveränderungen, die da kommen werden, in den Blick genommen werden.
Ich mache da mal weiter. Mein Name ist Kevin Galuschka. Nochmal danke für die Einladung. Ich bin seit guten 16 Jahren Gesundheits- und Krankenpfleger und habe dann anschließend, also viele Stationen in der Pflege hinter mir, war lange in der psychiatrischen Pflege unterwegs, auch so ein Teil in der ambulanten Pflege, also habe so ein bisschen was gesehen und habe noch Management studiert und bin mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektkoordinator bei den Sana-Kliniken und kümmere mich um ein Forschungsprojekt, was Nachhaltigkeit und Hygiene verbinden möchte. Und gleichzeitig darf ich unsere mittlerweile noch recht frischen Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Kliniken koordinieren. Also wir versuchen vielseitig unterwegs zu sein bei dem Thema. Ich bin im Ehrenamt aber auch noch für die Pflege ein bisschen unterwegs. Ich habe damals beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit in der Pflege, schon glaube ich 5, 6 Jahre her, gegründet und dort noch aktiv und seit guten 2 Jahren Vorstandsmitglied der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen und auch ressortverantwortlich für ein kleines Ressort, was wir geschaffen haben, das sich Nachhaltigkeit nennt und wir wollen da natürlich auch das Thema ein bisschen bespielen.
Ja, sehr schön. Man hört sehr raus, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, sich einzubringen. Damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, Laura Marie, was macht man denn als Klimaschutzmanagerin in einem Krankenhaus? Wie sieht das aus?
Manchmal habe ich ja Workshops mit Studierenden aus der Pflege oder sowas und da zeige ich gerne ein Bild von einem Segelboot, das in einem massiven Sturm ist und der Segler versucht halt irgendwie noch dieses Segel irgendwie festzuhalten. Also das skizziert es eigentlich ziemlich gut. Ja, also alles und nichts sozusagen, weil es ist wirklich unfassbar viel, wenn man eben ein System, was über Jahre gewachsen ist, eben auch das System Krankenhaus, was natürlich wie alle anderen Systeme irgendwie auf Fossilität beruhen, wenn man da anfängt und irgendwie den ersten Stein umdreht, dann kommt der nächste Stein und der nächste Stein und der nächste Stein und am Ende bedeutet die nachhaltige Transformation irgendwie die komplette Umgestaltung des Systems. Gleichzeitig aber auch irgendwie nicht, weil Umgestaltung klingt immer so irgendwie wie Neugestaltung oder dass wir jetzt abreißen müssen, neu bauen. Aber das ist natürlich nicht möglich. Deswegen müssen wir dann wieder versuchen, in den tatsächlichen Prozessen hier und da eben die Nachhaltigkeitsbrille aufzusetzen. Und wenn man die aufhat, dann sieht man den ganzen Tag ganz, ganz viele Dinge, die suboptimal laufen und die man irgendwie verbessern könnte.
Wie bist du dazu eigentlich gekommen, Klimaschutzmanagerin zu werden? Also wie kann man auch Klimaschutzmanagerin werden?
Oder Frau. Also das war damals, ich bin schon ziemlich lange Klimamanagerin in dieser Position, nämlich seit 2019 und das kam so zustande, dass es ein bundesweites Projekt gab, das nannte sich Click Green, wo eben Gesundheitseinrichtungen die Chance bekommen hatten, sich zu bewerben und teilzunehmen und eben eine Person zu beauftragen, die Klimamanagerin oder Klimamanager für die Einrichtung werden möchte. Und die hatte dann die Möglichkeit, kostenfrei begleitet zu werden durch eben das Projekt über 2 oder 2,5 Jahre waren es, glaube ich, wo man dann ja so ein bisschen so eine Art Coaching bekommen hat. Man hat den damaligen Wissensstand sozusagen bekommen. Welche Bereiche gibt es denn eigentlich? Wo könnte man denn Klimaschutzmaßnahmen im Krankenhaus identifizieren. Und dann hatte man die Aufgabe, 10 bis 12 Nachhaltigkeitsprojekte eben im eigenen Haus durchzusetzen in dieser Zeit. Und man wurde unterstützt, wie man das macht. Und man wurde am Ende auch unterstützt, dass eine Berechnung dann stattgefunden hat, wie viel Emissionen man tatsächlich auch eingespart hat.
Und wenn man jetzt als Zuhörerin denkt, ich möchte das auch machen, was kann man heute machen?
Also genau, ich wollte noch dazu sagen, also damals hatte ich das Glück, dass mein Geschäftsführer des Krankenhauses das super gut fand und tatsächlich eine interne Stellenausschreibung vorgenommen hatte, was an alle mal gerichtet war, weil damals beim Projekt Click Green eben auch gesagt wurde, es wäre schön, wenn es nicht jemand ist aus der Verwaltung, es wäre schön, wenn es mal nicht jemand aus der Technik ist, sondern jemand, der vielleicht in einem medizinischen Fachberuf auch ist, damit auch andere Aspekte in den Blick genommen werden, sowas wie eben Ernährung, Mobilität, auch das ganze Thema Fortbildung oder auch sensibilisieren für das Thema. Das ist dann für eine Pflegekraft ziemlich gut geeignet, weil die so ziemlich alle Bereiche des Krankenhauses eben auch kennt. Und so bin ich da halt dran gekommen, dass ich eben das gesehen hatte. Und ich war selber eben intrinsisch höchst motiviert zu dem Zeitpunkt. Jetzt natürlich immer noch. Jetzt natürlich noch viel mehr. Und ja, das war für mich dann sozusagen das Glück, dass ich eben meinen anderen Beruf, Intensivpflegekraft, nicht verlassen musste und beides miteinander kombinieren konnte. Mhm. Und wenn man das heute möchte, glaube ich, ist es ein bisschen einfacher, da ranzukommen, aber die These, das ist sicherlich hausintern sehr unterschiedlich, wie offen da die Türen sind und wie sehr sowas begrüßt wird und wie sehr eben nicht, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es super viele Kliniken gibt, die sich da gut auf den Weg gemacht haben und sicherlich total sich freuen, wenn die Menschen sich einbringen möchten.
Okay, hausintern ist ja das eine. Was kann man denn machen, um sich weiterzubilden, so wie du das damals gemacht hast? Hast du da Ideen, wo man sich hinwendet?
Also tatsächlich habe ich ja damals angefangen zu einer Zeit, wo der Wissensstand noch nicht so groß war und ich hatte dann eben auch das Thema, wie kann ich mich in das Thema jetzt ganz, ganz schnell reinarbeiten, und da war dann eben die Planetary Health Academy das, was mir total gut geholfen hat. Da konnte ich nämlich eben, ich hatte auch ein kleines Baby zu Hause, da konnte ich dann zu den unmöglichsten Uhrzeiten mir da YouTube reinziehen und mich dann irgendwie fortbilden, und das ist heute deutlich einfacher, weil heute haben wir die großen Netzwerke, da kann man einfach mal auf der Website vorbeischauen bei Klug, Allianz Klimawandel und Gesundheit oder Health for Future zum Beispiel, oder eben dann auch, wenn es sozusagen auf Einrichtungsebene geht, kann man schauen, dass man das Haus dazu kriegt, dass es Mitglied bei KLIMEC wird, dem Kompetenzzentrum für klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtung. Ja, und dann kann man da sozusagen Mitglied werden, auch bei Klug jetzt zum Beispiel, wenn man sich als Alleinperson noch fühlt, und dann hat man Zugang zu einem ganz großen Netzwerk von Menschen, die so denken, und dann geht es eigentlich relativ einfach. Und dann gibt es ja auch noch Plan H, das ist so das Anschlussprojekt sozusagen von Click Green, aber deutlich breiter aufgestellt mittlerweile, dass eben mehrere Personen aus einem Haus dann die Möglichkeit kriegen, begleitet zu werden und eben Nachhaltigkeit noch ein bisschen professioneller sozusagen zu spielen in den Häusern.
Ja, danke dir. Kevin, jetzt nochmal zu dir. Du hast eingangs schon gesagt, du hast irgendwie so 1000 verschiedene Rollen gefühlt und kommst ursprünglich aus der Pflege und machst mittlerweile ganz, ganz viel, aber im großen Kontext Gesundheitswesen und ja ganz viel mit Schnittstellen hin zu Klima, Umwelt und natürlich immer Gesundheitsschutz. Wie nutzt du deine berufliche Rolle? Was konkret machst du da, um dich für Klima- und Umweltschutz einzusetzen?
Vielleicht noch kurz zu meinem Selbstverständnis. Also ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und bin das auch gerne immer noch, obwohl ich dann studiert habe und auch nicht mehr am Patientenbett mehr oder weniger arbeite oder mit den Patienten selbst. Aber ich glaube, hätte ich damals die Ausbildung nicht gemacht und die Erfahrung gesammelt, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Von daher, ich glaube, dieses Selbstverständnis muss auch ein bisschen mehr zu den Kolleginnen und Kollegen, um das einfach ein bisschen zu stärken. Aber zurück zum Thema. Ich habe halt auch damals angefangen, beziehungsweise war im Stationsalltag unterwegs und habe dann gemerkt, ja, irgendwie fehlt hier was. Also wir müssten uns eigentlich mal gewissen Themen widmen. Und bei mir ist es ja auch schon ein paar Jahre her, dass ich da angefangen habe, um zu schauen, welche Hebel habe ich denn? Und ich bin halt nun mal damals, wo ich dachte, ja, ich möchte jetzt einfach mal anfangen und mich mit anderen Mitstreiterinnen zusammentun, habe ich dann quasi meinen Mitgliedsantrag beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe abgegeben und habe dann quasi auch Mitstreiterinnen gefunden, um da zu sagen, ja, ey Leute, wir haben doch ein gemeinsames Thema, das ist Umweltschutz oder halt auch ökologische Nachhaltigkeit, wir haben uns da schon sehr fokussiert drauf, um zu sagen, ja, komm, wir gehen zusammen, stecken die Köpfe zusammen, und mittlerweile sind wir auch ein gutes Konstrukt. Wir haben uns auch mit der Pflegesparte mehr oder weniger von Health for Future ja auch zusammengetan, sind eine einheitliche Gruppe geworden, die einfach die Masse mehr oder weniger nutzen wollte und nicht separat an einzelne Tische gehen wollte, zumindest damals. und habe dann einfach gemerkt, ich brauche noch einen weiteren Hebel, bin dann noch einer Partei beigetreten, um das ganze Thema Gesundheitswesen größer zu machen. Und mittlerweile haben wir auch dort nochmal eine separate Untergruppe gegründet. Wir haben einen Verein gegründet, der nennt sich Pflegegrün, wo dieser Partei entweder zugehörige oder sehr affine Menschen, die gleichzeitig einen pflegerischen Hintergrund oder nur Lust haben, sich dem Thema zu widmen, zusammenkommen können, um das ganze Thema in der Partei, aber auch darüber hinaus größer zu machen. Und das ist ja alles so mehr oder weniger, wie du auch gesagt hast, parallel gelaufen. Ich habe mehrere Hüte auf. Dort trotzdem eint immer der gemeinsame Gedanke, dass diese planetaren Grenzen irgendwie endlich sind und wir trotzdem was tun müssen. Vor allem auch mit dem Selbstverständnis, wir sind die größte Berufsgruppe hier im Gesundheitswesen mit knapp 1,7 Millionen Menschen. Und ich glaube, wenn man das einfach mal verinnerlicht, und das ist ja auch die Aufgabe damals zumindest aus unserer AG heraus, zu sensibilisieren, die Leute auch mitzunehmen. Warum ist das denn wichtig? Weil so ein Stationsalltag ist nun mal hektisch und oftmals habe ich keine Zeit dafür, mich damit auseinanderzusetzen. Oder aber ich kriege eine Freistellung. Das ist ja jetzt alles gewachsen, so die letzten 5, 6 Jahre erstmal, dass Leute auch hauptberuflich quasi im Krankenhaus sich diesem Thema widmen können. Und ich glaube, es fehlt aber trotzdem noch an Kommunikationsmitteln und zu sagen, warum das denn so wichtig ist, was wir denn alles so tun. Das wird jetzt immer besser, klar. Aber vor allem in der Berufsgruppe der Pflege sehe ich da immer noch ein Defizit überhaupt für dieses Thema. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ist es denn eine Managementaufgabe und Funktion, weil es ja mittlerweile oftmals Klimamanagerinnen oder Nachhaltigkeitsbeauftragte und so weiter gibt. Aber was ist die Aufgabe der Profession Pflege an sich? Also dieses Selbstverständnis, wir haben ja auch verschiedenste Strukturen, die da einherkommen. Der DBFK ist Mitglied beim International Council of Nurses, das ist der Dachverband der weltweite für Pflegefachpersonen. Die haben eine neue Definition für Nursing und für Nurses geschrieben, also für Pflege und die Pflegemanagerin oder weniger, die haben das jetzt zweigeteilt und da ganz klar beschrieben, dass ein Anteil für professionelle Pflege immer ist, die planetaren Grenzen zu schützen und ein nachhaltiges Gesundheitswesen zu ermöglichen. Und das wollten wir mit aufnehmen und da kommt vielleicht so der nächste Hut. In der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen haben wir das mit aufgenommen. Der ICN-Kodex ist in der Präambel mit drin. Wir haben in einem als ersten Schritt vielleicht, wir konnten es noch nicht so ganz rechtlich verbindlich machen, aber wir hatten einen großen partizipativen Ansatz, um zu fragen, was ist euch denn wichtig in der Pflege? Was macht dieses Selbstverständnis denn aus? Was Pflege ist und was es nicht ist? Und wir haben in unserem freiwilligen, feierlichen Versprechen da auch mit aufgenommen, dass Pflegefachpersonen eine nachhaltige Arbeitsweise einfach fördern sollen, können, müssen. Und so kommen die verschiedensten Dinge zusammen, immer mit dem Grundgedanken, zusammen sind wir gemeinsam stark und wir versuchen natürlich, oder ich versuche zumindest auf den verschiedenen Ebenen immer Menschen zu finden, die Lust haben, das Thema nach vorne zu bringen.
Es wird jetzt schon sehr deutlich, dass Nachhaltigkeit und Pflege jedenfalls zusammengehören in dem, was du sagst. Warum ist denn das eigentlich so, wenn wir nochmal einfach einen Schritt zurückgehen, warum gehören diese beiden Sachen zusammen?
Also ich glaube, wenn wir den ersten Schritt machen, ist halt, wir versuchen ja in der Pflege entweder jemanden wieder in der kurativen Art und Weise wieder, ich sag mal, in die Genesung zu bringen oder aber gesund zu erhalten. Also ich bin ja auch Gesundheits- und Krankenpfleger und diese Gesundheitspflege ist, glaube ich, dafür maßgeblich, dass wir auch diesen Planeten irgendwie gesund erhalten wollen. Und das ist nun mal Aufgabe der Gesamtgesellschaft, aber ich glaube halt vor allem einer Pflege, weil die Pflege an, wie es auch vorher schon beschrieben wurde, an fast jedem Prozess im Krankenhaus beteiligt ist. Wir sind nun mal die größte Berufsgruppe. Wir kennen alle Stationen, wir kennen alle Fachbereiche, wir kennen alle technischen Systeme, alle Materialien und Produkte, die irgendwie in der Hand zu halten sind oder die wir halt so benutzen. Und ich glaube, da ist es halt unsere Aufgabe oder unsere mittlerweile Verpflichtung auch mal zu hinterfragen. Ist das denn nötig, dass jeder Tupfer einzeln verpackt und so weiter? Also ich glaube, da kann man sehr ins Detail gehen, was da zu machen ist. Oder muss das Licht hier angeschaltet sein im Lager und so weiter? Also es ist sehr detailreich beziehungsweise auch sehr vielfältig, was da zu tun ist. Aber ich glaube, so diese Grundgedanken von Nachhaltigkeit und Pflege sind ja sehr ähnlich, weil auch die Nachhaltigkeitsdimensionen, also wenn wir die drei nehmen, ökologisch, ökonomisch und sozial, auch sehr zur Pflege passen. Also wir sind ein sozialer Beruf, ein empathischer Beruf. Klar muss das alles irgendwie finanziert werden. Ich glaube, diese Problematik kennen wir mittlerweile aus den Schlagzeilen. Aber das Ökologische ist nun mal Teil davon und muss auch Teil davon sein.
Ja, ich wollte da auch noch ergänzen, also wenn man sich die verschiedenen Berufsgruppen jetzt zum Beispiel in einem Krankenhaus anguckt oder sowas, dann ist es tatsächlich die Pflege, die die Lebenswelt des Patienten ganz doll mit in den Blick eben nimmt. Also das heißt, habe ich jetzt irgendwie einen Spitzensportler, der sich einen Oberschenkel gebrochen hat, oder habe ich jetzt jemanden, der meistens gemütlich 16 Stunden auf seiner Couch tagsüber sitzt und der hat sich den Oberschenkel gebrochen. Das sind zwei unterschiedliche Lebenswelten und mit zwei unterschiedlichen Zielen, wie derjenige sozusagen kurativ behandelt wird. Also das haben Pflegekräfte verinnerlicht. Also ich habe das damals in meiner Ausbildung eben schon gelernt, dass es nicht nur sozusagen die Symptome jetzt eben sind, die man erkennen muss und dann eben behandeln muss, sondern eben, dass man das immer in den Kontext der Lebenswelt des Patienten auch mit einbetten kann. Und da ist eben das Thema Nachhaltigkeit oder das Thema Planetary Health in dem Sinne einfach noch einen Schritt weiter gedacht, dass man jetzt nicht nur die unmittelbare Lebenswelt des Patienten damit in den Kontext setzt, sondern eben auch die Umwelteinflüsse, die auf ihn einprasseln, und dann jetzt nicht nur sozusagen in der Wohnung, sondern eben auch das Thema Hitze, das Thema Katastrophen, das Thema jetzt psychische Gesundheit, die Angst vor der Zukunft und das alles, was sozusagen auf die Menschen aktuell irgendwie einprasselt. Und wenn man das dann in den globalen Kontext nimmt, aller Social-Media-Generationen, also wir sind ja ununterbrochen damit konfrontiert, was global eben so abgeht. Und da ist die Pflege diejenige, die von Anfang an, würde ich jetzt mal ganz kühn behaupten, am besten ausgebildet ist.
Ja, was mich noch interessiert, ist natürlich, was braucht es denn so an größeren Rahmenbedingungen, ja, an wirklich Strukturen, die sich ändern, damit es auch umsetzbar ist, das, was ihr gerade beschrieben habt.
Vielleicht, wenn ich kurz anfangen darf, weil ich glaube, dass dieses ganze Starten von, wir möchten den Betrieb im Krankenhaus zum Beispiel, ich glaube, wir haben noch andere Sektoren, da kann man ja auch nochmal drüber sprechen, stationäre Altenpflege, ambulante Pflege und so weiter, aber vor allem im Krankenhaus Vorgaben gehabt, die das alle gepusht haben, ne? Also CSRD-Berichterstattung und so weiter, das sind ja so Schlagworte, die uns einfach alle panisch gemacht haben, beziehungsweise Klinikleitungen, und dazu gucken ja, wie gehen wir denn mit der ganzen Geschichte um und was sind unsere To-Dos und so weiter und wie können wir die Zahlen, die wir haben, denn senken, ne? Aber meistens mit der ökonomischen Brille drauf. Und ich glaube, sowas ist in der Pflege nun zumal noch nicht so wirklich da, oder halt die Verbindung von Pflege zu den Kennzahlen, die wir eh liefern müssen. Also das ist noch so nicht so ganz im Management verstanden worden, glaube ich. Ich glaube, wir haben da immer noch Strukturen, die die Pflege gar nicht mal so wirklich einschließen. Also auch Nachhaltigkeitsmanagement ist ja mittlerweile, ich gucke mir Prozesse an, ich gucke mir Produkte an, ich hoffe, es sind irgendwelche LCAs hinterlegt, also Life Cycle Assessments, damit ich irgendwie vergleichbare CO2-Emissionswerte vergleichen und dann auch verändern kann. Aber ich glaube, so diese Durchdringung von, was ist denn Pflege vor Ort, wie kann ich denn pflegerische Prozesse so verändern, dass der Benefit nicht nur, also auch wieder in dem Dreiergespann der Nachhaltigkeit, nicht nur CO2-emissionstechnisch Verbesserungen bringt, sondern auch gleichzeitig, wie gerade schon beschrieben, die Lebenswirklichkeit der Patienten irgendwie mit Blick nimmt. Und ich glaube, das ist vor allem Führungsaufgabe. Und ich glaube, Pflege ist im Pflegemanagement noch nicht so weit, um zu sagen, das ist eine Kernkompetenz, die wir bei uns auf dem Schirm haben, Prozesse so weit zu durchdenken, weil, ich, wie gesagt, wir haben sehr viel im Krankenhaus zu tun, aber gleichzeitig wird uns das jetzt noch nicht so wirklich zugeschrieben, da große Veränderungen auch machen zu können.
Laura Marie, wie siehst du das?
Ich bin ja jetzt sozusagen seit 2019 in dieser Position der Stabsstelle der Klimamanagerin, und ich bin jetzt genau an dem Punkt, dass, es haben sich vor ein paar Jahren, haben wir uns alle aufgemacht, haben gesagt, ja cool, okay, da haben wir Sachen identifiziert, das müssen wir optimieren, das müssen wir optimieren. Dann haben sich alle schlauen Leute hingesetzt, wir haben Konzepte geschrieben, wir haben Maßnahmen geschrieben und, das ist jetzt alles irgendwie sozusagen in Sack und Tüten. Das Management kann jetzt einen Haken hintersetzen sozusagen, und jetzt geht es aber um das große Brett der Umsetzung. Und da kommen wir nämlich ins Spiel, weil ohne Pflege geht es nicht. Also wir sind diejenigen, die das am Ende alles umzusetzen haben, aber nicht nur die Pflege, sondern dann vor allen Dingen die Assistenzkräfte, die Reinigungskräfte, diejenigen, die das Essen scannen. Das sind oft Menschen, die sozusagen nicht aus der Pflege sind, sondern eben Hilfskräfte, die dann im Krankenhaus, also ich muss jetzt fürs Setting Krankenhaus sprechen, weil ich mich woanders nicht auskenne. Und da ist das ganz große Brett. Das heißt, ich bin jetzt auch an diesem Punkt, dass diese ganzen Maßnahmenkataloge, Hitzeschutz jetzt zum Beispiel, das kann nicht umgesetzt werden, wenn ich die Leute nicht direkt tatsächlich in der Praxis mitnehme, dafür begeistere und ihnen verständlich mache, warum das so wichtig ist und sie sich ein Eigentor schießen, wenn sie nicht mitmachen. Dann geht es aber noch so weit, dass wenn ich sozusagen alle so ein bisschen mit ins Boot geholt habe und es alles gut verstanden wurde, und ich kann sagen, da ist sehr großes Wohlwollen auf der Seite, also das Thema Abfalltrennung, das Thema Hitzeschutz, das Thema Ernährung. Ja, also ich meine, wer ist damit am meisten konfrontiert, wenn Patienten sich über das Essen beschweren? Das ist sozusagen die direkte Pflegekraft, das ist die direkte Assistenzkraft, die das Essen austeilt. Wir alle sehen, dass das keine gesunde Ernährung ist, die wir da den Patienten anbieten. Jeder, der irgendwie eine Schluckstörung hat, darf 8 Tage lang Milchreis essen. Und das ist halt einfach so eine Sachen, also wenn ich Nachhaltigkeit wirklich verankern möchte, wenn ich wirklich Emissionen senken möchte, wenn ich wirklich sozusagen zum Beispiel, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden, dann muss ich an die Menschen kommen, die das Essen einscannen. Und dann wird es schwierig, weil diese Menschen haben meistens eher weniger einen Zugang. Die haben manchmal noch nicht mal eigene E-Mail-Postfächer, weil die in der hierarchischen Ordnung sozusagen nicht besonders hochgestellt sind und dementsprechend, aber dann hört es halt auf. Also das heißt, was ich an der Nachhaltigkeit auch so liebe, ist, dass es nur zusammengeht und jeder auf jeder Ebene so unfassbar wichtig ist in diesem Punkt. Und es ist so ein systemsprengendes Thema, was alle zwingt, an einen Tisch zu gehen. Und das finde ich sehr schön. Da kommt die soziale Nachhaltigkeit eben dann auch mit um die Ecke.
Total das schöne Bild. Was genau wünschst du dir da an Rahmenbedingungen? Was bräuchte es, damit das gelingt? Also mir ist das total eindrücklich, was du beschilderst. Es macht total Sinn und ich glaube, dass daran ganz oft Umsetzung auch tatsächlich scheitert. Dass die Pläne zwar in der Schublade sind, aber nicht tatsächlich in die Umsetzung gelangen. Was braucht es an Strukturen, damit es gelingt, dass alle mitziehen?
Oh je. Erstmal müssen Krankenhäuser, die Klimaschutz betreiben und sich den Luxus von Klimamanagement leisten, müssten einen finanziellen Vorteil haben am Markt. So, also das erstmal ein Wettbewerbsvorteil definitiv und nicht nur über Fachkräftemangel und die Jungen fordern das ein heutzutage, tun sie, aber ich glaube, das tut noch nicht weh genug sozusagen. Also da müsste man irgendwie Strukturen schaffen. Dann ist auch das ganze Finanzierungssystem so ein bisschen weird, weil wer wirklich hat denn Interesse daran, dass ein Krankenhaus nachhaltig wird? Die Gesamtgesellschaft. Also müsste die Gesamtgesellschaft das auch finanzieren. So, also ein einzelnes Krankenhaus kann auf diesen Kosten sozusagen gar nicht sitzen bleiben, weil was hat es tatsächlich dafür für einen direkten Benefit dann eben auch? Ja, auch was hat es für einen direkten Benefit, eine PV-Anlage aufs Dach zu legen, wenn es unterschiedliche Finanzierungstöpfe sind? Jetzt bin ich nicht im Management eingebunden und kenne mich da nicht so ganz besonders gut aus, aber es ist immer wieder ein Problem, dass diejenigen, die, also es ist nicht der Verantwortungsbereich. Also manchmal überlege ich mir, wenn man so kühn wäre, dass man halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, Stationen ihre eigenen Budgets bekommen und damit haushalten müssen oder sowas, so wie ich das halt zu Hause machen muss, dass ich halt irgendwie einen Benefit habe, wenn ich meine Restmülltonne nur dreimal rausstelle, statt fünfmal, weil ich einen Komposthaufen habe. Da müssen wir halt so hin. Aber da muss das System einmal komplett umgekrempelt werden. Im Moment ist, wenn ich jetzt mal auf die große Politik wieder gucke, Omnibus, EU-Ebene, Berichterstattung wird jetzt sozusagen wieder ein bisschen lascher. Das ist aber eine total paradoxe Situation ist, weil auf der Ebene wird es lascher, auf der Finanzierungsebene, was Versicherungsbeiträge betrifft oder was eben für ein Krankenhaus, wenn es das nächste Mal ein OP bauen möchte, wenn dann werden die Banken eben nachfragen, wo steht ihr eigentlich? Seid ihr in einem Risikogebiet für Starkregen? Betreibt ihr irgendwas an Thema Nachhaltigkeit? Habt ihr einen Nachhaltigkeitsbericht oder irgendwas, dass ihr euch uns nachweisen könnt, dass es euch auch in 10 Jahren noch geben wird? Da sieht es dann schon wieder anders aus. Das heißt, also es ist im Moment ist die Situation wahnsinnig paradox. Auf der einen Seite wird es auf die leichte Schulter genommen und auf der anderen Seite wird der Druck, nachhaltig zu werden, immer stärker.
Vielleicht nur ergänzend, wenn ich darf. Also kann ich nur recht geben. Ich glaube vor allem, es wird dann am Beispiel deutlich, was ich mal gehört hatte, jetzt auch aus dem anderen Sektor, stationäre Altenpflege. Dort hat sich ein findiger Mann auf den Weg gemacht, um Strom zu sparen, hat LEDs umgebaut und investiert und so weiter, hat auch ehrlicherweise Strom gespart und das waren knapp 30.000 Euro. Und diese 30.000 Euro wurde ihm beim nächsten Budget gestrichen. Also er hat gespart, damit ihm das Geld dann auch weggenommen wird. Und er konnte es nicht investieren und andere Dinge oder andere schöne Dinge damit machen, sondern diese Einsparungen waren ein Negativeffekt für ihn. So, und das verdeutlicht, glaube ich, ja dieses paradoxe System. Also wir tun Dinge und sind dann schlechter in der Verhandlungsbasis. Und ich glaube vor allem, der Blick zur großen Politik ist genau das Richtige. Wenn wir es noch nicht schaffen, die normalen Investitionen der dualen Finanzierung im Gesundheitswesen zu stemmen, also wir sind in Nordrhein-Westfalen in einem Defizit von 12 Milliarden Euro, die eigentlich eh schon in Krankenhäuser hätten investiert werden müssen, jetzt gleichzeitig aber noch einen Bedarf haben, wie zum Beispiel durch die ISO-Norm 50001 Energiemanagement, da gewisse Strukturen zu verändern, wie das Einbau von LEDs, von neuartigen Systemen zum Energiemanagement und so weiter, dass wir da eigentlich gar nicht hinkommen können, ohne Krankenhäuser zu verlieren, weil die sich das nicht leisten können. Mhm. Also dieser Druck, dieser gesamtgesellschaftliche Druck, auch der Kostendruck jetzt gerade während der Krankenhausreform ist, glaube ich, nochmal doppelt schwierig für gewisse Häuser, vor allem kleine Häuser. Und da müsste man einfach mal schauen, wie honorieren wir denn diesen Effekt? Und das hat meine Kollegin hier auch gerade gut beschrieben.
Wenn wir nochmal von dieser ganz hohen Ebene auf so die niedrigste Ebene gehen, also wie, nehmen wir das Beispiel Krankenhaus, was muss da gemacht werden, um nachhaltiger zu werden? Also es wird ja oft mit Energie zum Beispiel angefangen. Wie geht das? Wie geht es von da aus weiter? Was für Elemente gibt's?
Und vielleicht sogar nochmal einen Schritt zurück. Wir reden hier die ganze Zeit von Treibhausgasemissionen im Gesundheitswesen. Wie hoch sind denn die überhaupt? Also wie groß ist denn überhaupt das Problem, über das wir hier eigentlich sprechen? Warum haben wir den Druck, das Gesundheitswesen irgendwie Richtung Klimaneutralität zu bringen?
Also wir haben im deutschen Gesundheitssektor einen CO2-Emissionsanteil der deutschen Emissionen von 5,2%. Und da ist es nun mal so, dass wir uns schon gut mit anderen größeren Industrien auch gleichsetzen können. Ne? Also auch Chemieindustrie und Zement und so weiter, was ja eigentlich so im Volksmund vielleicht auch ein bisschen bekannter ist als großer Emissionstreiber. Also das Gesundheitswesen mit den ganzen Strukturen natürlich, die dahinter hängen, wie Pharma und Medizinprodukte und so weiter, sind natürlich große Emissionstreiber. Mhm. Und wenn man sich das zum Beispiel in einem Krankenhaus anschaut, dann ist es nun mal so, wenn man das objektiv einmal berechnet, kommen gute 2/3 aus der Lieferkette. Mhm. Und nur 1/3 vor Ort.
Ich finde das ganz gut, wie du es sagst. Ne? Man spricht da so wenig drüber. Man hat irgendwie, klar, Zement oder so hat man mehr im Kopf, denn das deutsche Gesundheitswesen als Treiber der Klimakrise eher nicht. Ist ja wie so ein bisschen, es wird nicht so angefasst, weil für Gesundheit tun wir ja alles. Und diese Paradoxie, finde ich, wird da ganz deutlich. Natürlich ist uns Gesundheit wichtig und ja, keiner möchte irgendwie auf irgendeine Behandlung verzichten. Und gleichzeitig aber zu sehen, das Gesundheitswesen selber verursacht oder verschärft ja die Klima- und Umweltkrisen und führt dadurch wieder dazu, dass wir kränker werden. Ja, da haben wir einfach irgendwie, wie vorhin auch schon andere Paradoxien angesprochen, nochmal ja, eine paradoxe Situation.
Aber, ja. Muss man dazu sagen, also natürlich, das Gesundheitswesen verursacht so und so viel Emissionen. Nur der ganz große Hebel, wie wir von diesen Emissionen runterkommen, ist die Fossilität. Wir haben als Krankenhaus teilgenommen an einer Studie, da ging es eben um die Scope-3-Emissionen und wie man die reduzieren könnte. Und da wurden verschiedene Bereiche untersucht, vom Hausmeisterservice über eben auch die Beleuchtung und sowas, also was sozusagen diese Bereiche an Emissionen verursachen.
Scope 3 erkläre ich einfach mal noch schnell, falls das Zuhörende nicht kennen. Es ist sozusagen das, was Lieferketten und Einkauf ist, was Kevin, du gerade schon genannt hattest.
Genau, und da kam am Ende eben raus, dass bei fast allen Sektoren oder fast immer, wenn denn dann der Anteil der Energie, die sozusagen für diesen Bereich gebraucht wird, nicht fossil ist, sondern aus Erneuerbaren stammt, dann gehen die Gesamtemissionen auch des Gesundheitswesens eben rapide nach unten. Also das will ich nur nochmal sagen, die Energiewende ist wirklich sozusagen das A und O. Ich bin selber Intensivschwester, mir ist es total wichtig, dass natürlich jeder, der irgendwie eine medizinische Maßnahme bekommt, die natürlich auch ethisch konform immer bekommt, ne? Das ist total klar. Und mir ist es auch nochmal wichtig zu sagen, deswegen ist man auch, Leute nehmt Medizinfachberufe als Klimamanager, weil die spielen beides sozusagen. Ja, also denen ist die hohe Qualität der Versorgung mindestens genauso wichtig wie eben auch die Klimaneutralität, damit man eben so insgesamt Gesundheit fördern kann mit einer hohen medizinischen Qualität und gleichzeitig aber auch geringeren Emissionen, sodass uns nicht der Planet unterm Hintern wegbrennt.
Genau, und das muss ja das Ziel sein, dass wir auf jeden Fall Gesundheitsversorgung qualitativ hochwertig halten beziehungsweise vielleicht noch höher anbieten können und gleichzeitig damit planetare Grenzen nicht belastet. Du hast schon angesprochen, der Energiesektor ist das A und O. Was sind denn so die anderen Möglichkeiten, die ein Krankenhaus hat?
Neben dem Energiesektor, das, was sozusagen immer direkt ins Auge fällt, wo es auch von einem Krankenhaus alleine auch große Motivation gibt, eben auch einzusparen, weil es immer diesen direkten monetären Benefit nach sich zieht, ist der zweite große Hebel die Mobilität und der dritte große Hebel ist eben auch die Ernährung im Krankenhaus. Also über die Ernährung kann ich ganz, ganz viel machen. Gleichzeitig kann ich eben auch da monetär einsparen. Wenn ich eine Bolognese mit 80% Gemüseanteil und nur noch 20% Fleischanteil meinem Patienten zubereite, dann ist es A, gesünder und B, günstiger und C, besser fürs Klima. Also da sind immer diese ganzen Co-Benefits und mit der Mobilität auch, aber das wissen wir alles. Wir wissen, dass wir Fahrrad fahren sollen und nicht Auto fahren und weil das auch gleichzeitig uns gesünder macht und so. Das ist mir manchmal so ein bisschen zuwider, da immer noch wieder drauf einzugehen, weil ich denke, wenn man einfach mal das macht, was der innere Schweinehund die ganze Zeit versucht zu verhindern, dann wären wir alle gesünder und die Welt wäre ein besserer Ort, weil wir uns besser ernähren, besser fortbewegen.
Wenn ich nur ein, zwei Beispiele noch dazu nennen darf, also es gibt sehr, sehr einfache Möglichkeiten, da auch CO2 einzusparen beziehungsweise generell Ressourcen einzusparen. Solche einfachen Mittel wie Substitution von einzelnen Produkten oder Medikamenten und so weiter. Bei uns ganz gutes Beispiel, wir haben Desfluran als Anästhesiegas komplett aus dem Sortiment rausgenommen. Ist, glaube ich, so 1500 Mal schädlicher im Äquivalent als CO2. Das macht schon sehr, sehr viel aus. Das kann man durch Isofluran oder so weit einfach sehr, sehr einfach ersetzen. Und wir haben damit schon einen großen Hebel irgendwie in Bewegung gesetzt. Ne? Also es soll für mich eigentlich nur, oder ich möchte da nochmal verdeutlichen, jeder Fachbereich oder auch jede Profession, ob es jetzt Ärzte, Pflege oder was auch immer ist, muss sich nochmal Gedanken machen und ihre Prozesse und Produkte vielleicht einmal mit einem anderen Auge oder einem ökologischen Auge nochmal beäugen und dann nochmal zu schauen, ist denn vielleicht eine bessere Alternative einfach umsetzbar? Ich glaube, da können wir noch einiges rausholen.
Ja, das finde ich schön, du hast gerade auch nochmal, wie vorhin auch schon Laura Marie angesprochen, es braucht halt wirklich alle Professionen, ne? Und im Prinzip muss jede einzelne Profession nochmal drauf schauen, was ist denn mein Handlungsbereich? Wo habe ich überhaupt Einflussmöglichkeiten? Wo kann ich denn tatsächlich Rädchen drehen? Und in der Summe sind es dann halt die ganz vielen Kleinigkeiten, die dazu beitragen, dass es gelingt.
Und manchmal drängt es auch tatsächlich gar nicht so richtig durch, weil ich denke dann zum Beispiel an sowas wie nachhaltige Produkte oder so, dass dann eben auch, also ich habe dann auch mal, wenn ich mit Firmen im Gespräch bin, hatte ich mal nachgefragt, sag mal, habt ihr denn Leute aus der Praxis, die ihr dazu befragt, wie so Produkte aussehen sollten? Oder da kommt dann eine Firma, hat ein tolles neues Bronchoskop, das danach sich recyceln lässt und so. Und dann frage ich, naja, wie ist es denn? Wie geht ihr denn in die Praxis rein? Ja, also wir sprechen da regelmäßig mit den ChefärztInnen, wo ich dann sage, ja, die sind aber nicht am Ende diejenigen, die das da bestellen.
Wie?
Ich so, naja, auf der Seite von Firmen oder so und Unternehmen merke ich halt manchmal, dass die das Setting Krankenhaus halt nicht kennen oder das Setting Pflege oder so halt einfach nicht kennen, weil ein moderner Chefarzt oder Chefärztin von heute macht gute Medizin und steht irgendwie am Tisch und macht ansonsten gute Personalmanagement, aber entscheidet nicht mehr, welche Produkte oder sowas. Das entscheiden die Bereiche, das sind die examinierten Pflegefachkräfte, die am Ende dann Produkte halt sich dafür oder dagegen entscheiden. Und da würde ich mir wünschen, wenn man da auch noch mehr miteinander ins Gespräch geht oder eben gezielt sozusagen nicht sich auf Suche macht nach Pflegekräften, die in diesen Bereichen arbeiten, mit den Produkten arbeiten.
Ich will kurz zurückspringen zu was du gerade eben davor gesagt hattest, Laura Marie. Du hattest ja von Co-Benefits gesprochen und vom inneren Schweinehund, der uns manchmal im Weg steht dabei. Und letztlich geht es dabei ja auch um Prävention, so wie du, Kevin, vorhin gesagt hattest, um die Gesunderhaltung. Und das ist ja dann eben nicht nur eine Reduktion vom ökologischen Fußabdruck des Gesundheitswesens, sondern es ist auch für alles andere natürlich gut, wenn wir gesund sind. Und da spielt ja neben dem inneren Schweinehund eigentlich fast noch mehr rein, wie unsere Verhältnisse sind, in was für Umgebungen wir uns bewegen. Du hattest ja auch das Beispiel von Krankenhausessen genannt. Also ich esse, was auf dem Tablett ist, weil eben das ist, was ich bekomme. Welche Rolle spielt denn Prävention und Gesunderhaltung in eurer Arbeit?
Also vielleicht, wenn man vor allem die anderen beiden Settings mit reinnimmt, also einmal ambulante Pflege und stationäre Altenpflege ist das Thema, also eigentlich im Krankenhaus auch, aber ich nehme jetzt mal die am Fokus raus, ist das Thema Hitze, was uns immer mehr beschäftigt. Also es ist ja auch eine Präventionsleistung mehr oder weniger. Wir müssen damit umgehen, dass es hier immer heißer wird. Wir haben damals in unserer Arbeitsgruppe, also es gibt von DBFK auch mittlerweile auch Broschüren, die wir herausgeben an unsere Kolleginnen, um zu zeigen, was sind denn die Folgen, Hitzesynkope und so weiter. Was kann denn passieren? Was macht das mit Medikamenten? Was macht das mit der Hydration und so weiter? Wie müssen wir allein pflegefachlich anders jetzt damit umgehen und präventiv arbeiten mit Verschattung und Kühlung und so weiter? Ich glaube, es wird einfach in der Konsequenz des Klimawandels und der Dinge, die jetzt damit einhergehen, wird Prävention unerlässlich sein. Also so in dem Rahmen, wie wir es überhaupt noch machen können, weil die Situation schon blöde ist. Aber ich glaube, so insgesamt, wenn man das System auch dort mal, wenn ich das auf den Kopf drehen dürfte, müsste ich Pflegefachpersonen in jeder Kommune anstellen, die mir sagen, wo ich präventive Leistungen erbringen kann. Also Gesundheitswesen wird ich war in die letzten 5 Jahre auch Stadtrat hier in meiner Stadt und ich habe dort in der kommunalen Gesundheitskonferenz nicht erlebt, dass da jemand, also jetzt nett gesagt, die Kompetenz hatte, solche Kombinationen aus Pflege oder medizinischer Fachlichkeit und Stadtplanung irgendwie zusammenzubringen, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, dort müssten wir eigentlich ansetzen, weil das hat auch was mit Hitzeinseln zu tun, das hat was damit zu tun, wie ich lebe. Einsamkeit wurde vorhin auch schon angesprochen und so weiter. Mhm. Das sind sehr, sehr viele Dinge, die ich als Pflegefachkraft in meinem Berufsstand schon habe, weil ich halt, wie gesagt, auch Gesundheitspfleger bin, mehr oder weniger, und Gesunderhaltung in den Vordergrund stellen möchte. Aber das funktioniert eigentlich nur mit einer Umgebung, die das auch fördert und nicht behindert. Wenn ich eine 6-spurige Straße neben mir habe, die mich auch allein vom Feinstaub und auch von der Lautstärke und auch von Stress und so weiter beeinflusst, ist es natürlich für mich als Fachperson viel, viel schwerer, damit umzugehen und den Leuten was Gutes zu tun. Also ich glaube, insgesamt, egal welches Setting, brauchen wir Prävention mit einer höheren Gewichtung. Also wenn ich jetzt als normale Pflegefachperson auch im Krankenhaus arbeite, arbeite ich kurativ. Das heißt, ich versuche, die Schmerzen zu lindern, den Verband zu wechseln und so weiter. Ich mache natürlich meine Prophylaxen, die noch irgendwie Fenster auf und die, die so als standardmäßig mit einhergehen. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Und wir könnten viel mehr machen, haben aber natürlich da auch keine Finanzierung hinter und letztendlich auch keine Zeit für. Also ich glaube, dieses Grundsystem mit der Notwendigkeit für Präventionsleistungen muss man generell so ein bisschen überdenken, um das einfach zu stärken. Weil wenn wir uns das System, wie wir es gerade haben, in Richtung Pflegeversicherung, stationäre Altenpflege und so weiter haben, wir müssen die Leute so gesund wie möglich erhalten. Also erhalten, nett gemeint. Die Leute sollen lange, fröhlich und gesund leben, weil wir sonst ins Versorgungsdefizit kommen. Und da kann eigentlich nur Prävention helfen, weil wir zu wenige Menschen sind.
Ja, und da sprichst du zwei ganz wichtige Sachen an. Es ist vor allem auch eine Ressourcenfrage, also eine finanzielle Ressourcenfrage und eine Zeitfrage, wie Prävention im Setting Pflege gelingen kann. Aber ja, Prävention muss viel, viel früher natürlich ansetzen, lange bevor überhaupt therapeutische und pflegerische Gesundheitsfachberufe ins Rennen kommen, nämlich ja in den großen Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit. Wir haben jetzt viel über die Pflege gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch die anderen Berufsgruppen, die im und ums Krankenhaus herum tätig sind, viel auch im ambulanten Setting, sowie Physio, Ergotherapie, die vielleicht auch nochmal einen besonderen Beitrag gerade in Bezug auf Prävention leisten können. Und damit, genau, würde ich unsere letzte Frage schon einläuten. Was möchtet ihr den Menschen mitgeben, wenn sie gleich morgen anfangen wollen, das Gesundheitswesen zu transformieren? Also vielleicht vor allem auch die Zuhörenden, die selbst im Gesundheitswesen arbeiten. Wir haben ja schon gehört, Pflege als größte Berufsgruppe, aber natürlich auch ganz viele andere Professionen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Was können die tun und was können auch Menschen außerhalb des Gesundheitswesens tun?
Ja, also da sage ich immer ganz gerne drei Sachen, wobei ich das jetzt um eine vierte Sache noch ergänzen würde. Also Nummer eins ist natürlich der berühmte Footprint. Guckt, wo ihr irgendwie euer eigenes Leben irgendwie so ein bisschen nachhaltiger gestalten könnt. Und damit meine ich nicht weglassen der Plastiktüte, sondern viel, viel wichtiger ist sowas wie, mal gucken, bei welcher Bank bin ich eigentlich? Mein Geld mal rausziehen aus Banken, die irgendwie Fossilität noch unterstützen, hin zu ethisch-ökologischen Banken. Und dann natürlich irgendwie den eigenen Energieverbrauch und das eigene Mobilitätsverhalten und das eigene Ernährungsverhalten sozusagen mal ein bisschen in den Blick nehmen. Trotzdem ist der Handprint total wichtig. Handprint bedeutet, dass ich eben ins Gespräch gehe, dass ich schaue, was ich wähle, dass ich schaue, was ich auch konsumiere. Konsum ist ein riesen Punkt einfach, dass ich halt da wirklich schaue, dass ich auch wieder diese typischen Schlagwörter, aber auch eben bei Mode, Secondhand oder regional oder natürliche Stoffe und sowas eben sozusagen dann konsumiere. Blauer Engel und so einen ganzen Krempel ist immer ganz gut. Da geht es jetzt bei vielen dann auch, kriegen sie mal das Gefühl, irgendwie sie müssen verzichten oder sowas. Also ist es meiner Erfahrung nach eher nicht, weil die Produkte halt wieder auch deutlich besser sind. Also ich habe noch nie so schön konsumiert wie jetzt mit meinem Nachhaltigkeitsfimmel. Und der Handprint geht aber noch viel weiter. Das wäre eigentlich so der vierte Punkt, laut werden. Also reden, laut werden, weil es ist so oft, wir sind so eine Generation, ich bin jetzt in den Mitte 30, Richtung 40 eher, aber egal. Wir sind so eine Generation, wir sind groß geworden mit, dass wir möglichst gut gesellschaftlich angepasst sind, dass wir sozusagen nett und freundlich sind. Ich wurde noch erzogen mit so Slogans, ja, der war gemein zu mir und dann war gleich die Frage, ja, was hast du gemacht? Also, ne? Ich erziehe meine Kinder heutzutage, dass sie immer super nett und freundlich und sozial angepasst und so sind. Es sei denn, es kommt da einer um die Ecke, der völlig ungefragt irgendwelche Frechheiten von sich gibt. Und dann müssen die sozusagen ad hoc richtig gut kontern können und die sollen sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Gerade im aktuellen politischen Diskurs, und wir haben ja Kräfte am Werk, die uns alles wegnehmen wollen, unseren Feminismus, unsere Gleichstellung, die uns alle Rechte wieder wegnehmen wollen, laut werden. Wir sind in einem Raum mit 20 Leuten, reißt einer immer den Mund auf und erzählt irgendeinen Quatsch. Und 19 davon glauben das nicht und sind anderer Meinung. Und wenn man aber dann still bleibt, dann bleibt diese eine Meinung ungehindert so stehen. Also das heißt, Handprint laut werden, lauter Handprint bitte. Und das dritte ist die Selfcare. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich mache das ganze Ding seit 6 Jahren. Also wer morgen anfangen will, der fängt ganz groß enthusiastisch an, hat ganz, ganz viel Energie, geißelt sich selber wahnsinnig, fliegt nicht mehr, isst nur noch vegan und konsumiert, macht kein Handy mehr und so, weil Streaming kostet ja auch. Und dann merkt man langsam, ich halte es nicht durch. Also das heißt, man muss immer schauen, wie viel kann ich selber eigentlich leisten, in welcher aktuellen Lebenssituation bin ich gerade, habe ich gerade irgendwie einen Schicksalsschlag zu verarbeiten oder ist einfach der Tag auch total anstrengend oder ist es November, dann muss ich halt irgendwie gucken, wie viel ich jetzt gerade geben kann und manchmal braucht man auch eine Nachhaltigkeitspause, auch ich, um dann dieses Thema lange, lange spielen zu können, weil ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei und der ein oder andere sozusagen, ja, also man versucht, den Dreck für die anderen noch mit wegzuräumen. Und das ist einfach etwas, was man nicht jeden Tag tun kann.
Ich würde einfach mal ein bisschen ergänzen. Oder meine Sichtweise ist ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Ich bin auch im selben Alter. Vielleicht liegt es daran, dass wir dieselben Einsichten mittlerweile bekommen haben. Aber so generell gesamtgesellschaftlich sehe ich gerade auch so ein bisschen dieses Spalterische, was gerade unterwegs ist. Das mag an der politischen Diskussion gerade liegen, die gerade eh sehr, sehr schwierig ist, finde ich. Auch diese ganze Bewegung, Fridays und alles, was mit so einhergegangen ist, hat ja gerade so ein bisschen abgenommen oder zumindest in der Merkbarkeit, auch in den Medien und so weiter, etwas abgenommen. Und ich glaube, da muss einfach wieder ein bisschen Druck hinterkommen. Aber es werden halt von der großen Politik, sage ich es jetzt mal, oder von der Bundespolitik gerade andere Themen nach vorne gestellt, die zum Teil einfach super Banane sind. Aber das mal jetzt abseits davon. Ich glaube vor allem, dass wir den ersten Schritt machen müssen, wenn Leute Lust haben, was zu tun und sich dann quasi auch nicht ans Bein binden müssen. Ja, ich muss jetzt ein eigenes Netzwerk gründen, ich muss jetzt quasi selbstständig die Welt retten und so weiter, sondern es gibt mittlerweile so eine Art gesättigten ehrenamtlichen Markt oder sowas. Es gibt für viele Dinge Gruppen, wo man sich anschließen kann, wo man Leute trifft, mit denen man gut arbeiten kann, die genau dasselbe Ziel verfolgen oder ein ähnliches Ziel, wo man sich dann quasi zusammenschließt. Und ich glaube, wenn das auch mal in diese größte Berufsgruppe Pflege mal zusammenkommen würde, dass wir da echt eine Wucht wären. Man sieht das jetzt gerade zum Beispiel in einer politischen Diskussion in den USA, wo die Trump-Administration versucht, Pflegestudiengänge runterzustufen. Das hat sehr, sehr viele nach sich ziehende Ereignisketten so will ich es mal beschreiben. Aber es gibt ja 5 Millionen Nurses in Amerika, die in Gewerkschaften verbunden sind. Und das ist schon mal echt eine Hausnummer. Die kommen da nicht dran vorbei. Und ich glaube, dieser Berufsstand, und das ist eigentlich auch schon eine alte Floskel, der irgendwie sich selber gerne bekämpft, da ganz viele Strukturen sind, die sich selber irgendwie widersprechen und so weiter. Wenn wir im Berufsstand Pflege mal ein bisschen enger zusammenrücken würden und auch die Möglichkeiten dafür nutzen, weil es ist nun mal ein mit 82% durchsetzter Beruf von Frauen, die oftmals ja auch Schwierigkeiten haben, sich ehrenamtlich zu betätigen, weil bei denen die Care-Arbeit liegt oder was auch immer, da ganz viele Probleme irgendwie da sind oder auch weniger Geld bekommen, dass da Möglichkeiten geschaffen werden, entweder durch Berufsverbände, entweder durch Gewerkschaften oder auch durch den Arbeitgeber, wenn ich sowas einfordere, weil das ja mittlerweile ja auch ein Kriterium ist, möchte ich bei diesem Arbeitgeber arbeiten, kümmert er sich durch so ein Thema wie Nachhaltigkeit oder halt nicht? Das ist für mich ja mittlerweile auch ein Kriterium, ob ich dort anfangen möchte oder nicht. Und ich glaube, das ist auch zu Recht so. Und ich glaube, wenn wir das mal zusammenbringen und die Pflege dann auch laut wird, wie gerade beschrieben, dann können wir zumindest gut was reißen. Und nicht den Kopf in den Sand stecken, wie es irgendwie auch gerade viele versuchen oder versuchen, die Pflege auch so hinzubiegen, dass sie das tun. Aber wir werden uns mit Händen und Füßen und ich glaube, dann wird das auch was.
Wir können uns zusammentun und gut was reißen. Das ist doch ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, danke euch für euren Besuch bei uns.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, danke.
Ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit.
Tschüss.
Tschüss. Hanna, das waren ja jetzt mega motivierende Worte nochmal am Ende von Kevin und Laura Marie. Wie geht's dir damit?
Ja, genau so, wie du es gerade gesagt hast. Ich bin fasziniert, wie die beiden so gezeigt haben, wie viel man gemeinsam schaffen kann und wie sehr sie brennen für das, was sie tun und wie sie ihre verschiedenen Rollen nutzen, um Sachen voranzubringen, die ihnen am Herzen liegen. Ich finde, das sehr schön deutlich wurde, wie man in der beruflichen Rolle was machen kann, aber auch, wie man sich neue Rollen suchen kann, um mehr zu schaffen. So wie Kevin ja irgendwie wirklich an vielen Stellen engagiert ist.
Ja, und das, obwohl, also es wird eine Motivation spürbar, obwohl sie ja überhaupt nicht verschwiegen haben, wie schwierig es auch an manchen Stellen sein kann. Ne? Also natürlich ist das irgendwie kein Spaziergang dadurch und es fällt einem alles zu. Es gibt total viele Hürden und trotz allem gibt es einfach auch so viele Möglichkeiten. Das fand ich total schön. Und wo ich sofort dran denken musste, wir haben ja auch bei Klug viele KollegInnen, die in Pflegeprojekten arbeiten. Und dieses Setting Pflege, wie sehr das eigentlich unterschätzt ist. Das ist mir auch heute nochmal deutlich geworden, wie die beiden auch für ihren Beruf brennen und wie wichtig das auch ist für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, für ganz, ganz viele Lebensphasen, dass wir ein Setting Pflege haben, wo Menschen arbeiten, die motiviert sind, die hochkompetent sind, die einfach die großen Zusammenhänge verstehen und trotzdem empathisch mit dem Gegenüber sind. Irgendwie habe ich da nochmal gerade einen heiden Respekt vorbekommen.
Ja, auch was sie für Kompetenz in ganz verschiedene Bereiche tragen können, wenn sie denn gelassen werden sozusagen, also wenn es die Möglichkeiten gibt dafür.
Ja, und natürlich den Präventionsaspekt. Kevin hat es ja mehrfach gesagt, er ist Gesundheits- und Krankenpfleger, also dieses Gesunderhaltung, wie wichtig das auch einfach ist, auch als Kernkompetenz in diesem Beruf. Und ja, da kommen wir auch auf unser ganz geliebtes Thema nochmal zu sprechen, die Verhältnisse. Wir brauchen einfach Umgebungen, die gesundheitsförderlich sind, aber die auch klimafreundlich sind, weil wir ja da die indirekten Gesundheitseffekte wieder haben.
Ich will gerne noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden, um diese Kompetenz noch zu stärken. Es gibt im Herbst diesen Jahres die CleanMed & Care in Berlin. Das ist eine Konferenz, wo ja viel von dem Wissen auch weitergegeben wird, was nötig ist, um insbesondere auch in der Pflege Sachen voranzutreiben für mehr Nachhaltigkeit und Gesundheit.
Organisiert von CLIMEC, dem Kompetenzzentrum für klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtungen, von dem wir heute schon gehört haben. Ja, und wenn euch die Folge gefällt, dann wie immer kommentiert sie, teilt sie, liked sie. Wir freuen uns, wenn dieses Wissen in die Welt getragen wird, wenn es viele Menschen im Gesundheitswesen, aber auch darüber hinaus natürlich erreicht, denn letztendlich geht Gesundheit uns natürlich alle an. Bis dahin, alles Gute, wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss. Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.